Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein Gesprächspartner ist heute Hartmut Welcher. Er ist Gründer und Chefredakteur des Online-Magazins für klassische Musik Fun. Wir schauen heute in den Fun-Maschinenraum. Herr Welcher, herzlichen Glückwunsch zum 10. Fun-Geburtstag und willkommen zu unserem Gespräch.
Ja, vielen Dank. Das Jubiläum haben wir fast vergessen, weil wir so mit anderen Jubiläen beschäftigt waren dieses Jahr. Es gibt ja sehr viele Komponisten-Jubiläen in diesem Jahr und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass sie tatsächlich gerade 10 Jahre alt werden. Dann haben wir schnell noch ein Jubiläumssekt kreiert und die große Feier machen wir wahrscheinlich sogar erst nächstes Jahr.
Okay, das ist eine gute Nachricht. Dann kann man also auch nochmal leibhaftig bei Fun teilnehmen. Wir sprechen heute mal über die Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren, wie lang der Atem dafür sein musste. Wir reden über Meilensteine aus dieser Zeit. Wir blicken auf die Lage des Musikjournalismus und diskutieren aktuelle Herausforderungen für den klassischen Musikbetrieb. Ursprünglich haben Sie Ihre Marke Fun ja aus dem Fun eines Ludwig van Beethoven abgeleitet. Erinnern Sie sich noch, was dafür vor 10 Jahren der Antrieb war?
Oh Gott, ich habe da lustigerweise gerade heute drüber nachgedacht, dass ich das gar nicht mehr rekonstruieren kann. Und ich auch jetzt im Nachhinein gar nicht mehr genau weiß, ob das jetzt so eine glückliche Wahl war. Wir wollten, glaube ich, auf keinen Fall irgendwie Allegro heißen oder D-Dur oder Crescendo. Gut, Crescendo gab es ja eh schon. Aber auf keinen Fall so einen musikalischen Begriff verwenden. Und dann haben wir uns irgendwie gefragt, was man auch grafisch gut in Szene setzen kann und was irgendwie kurz ist und vielleicht ein bisschen mehr deutlich. Und dann kamen wir irgendwie auf dieses Fun, was im Nachhinein natürlich auch immer viele Missverständnisse nach sich zieht, weil die einen dann es aussprechen wie englische Kleintransporter, also dann Van sagen oder uns Fun wie das englische Fun schreiben. Also das ist immer so ein bisschen. Aber jetzt heißen wir so, und ich glaube, mittlerweile haben wir uns auch so gut etabliert, dass die meisten sich diese Frage gar nicht mehr so richtig stellen.
Aber Beethoven im Hintergrund für klassische Musik ist ja nicht das Verkehrteste. Was hat Sie dann 2014, vor 10 Jahren, überhaupt motiviert, ein Online-Magazin für Klassik zu gründen?
Also das war damals erstmal auch so ein bisschen so eine biografische Weggabelung. Ich komme ja nicht aus der Musik. Ich habe eigentlich Sozialwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt auf Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit und habe in dem Bereich dann auch 10 Jahre als Berater gearbeitet für verschiedene Projekte, vor allen Dingen viel in Südostasien, Zentralasien, auch Afrika teilweise. Und ich merkte, dass so mein anfänglicher Idealismus, der mich natürlich getrieben hat, wie viele andere auch in dem Bereich, dass der immer mehr so ein bisschen in Zynismus umschwung, weil es natürlich viel auch Sinnlosigkeit gibt und viel Geldverschwendung und man nicht immer so die Selbstwirksamkeit sieht, die man sich wünscht oder auch die Wirksamkeit der Projekte sieht, die man sich wünscht. Und dann war so der Punkt, wo man sich fragt, was kann, irgendwie muss was Neues her, was kann es sein? Und dann fängt man natürlich bei seinen eigenen Leidenschaften erstmal an zu überlegen. Und das ist eben für mich vor allen Dingen auch die Musik gewesen, vor allen Dingen auch die klassische Musik. Ich bin damit aufgewachsen und hineingewachsen und habe das immer für mich so bewahrt als eine für mich elementare Musikform. Gleichzeitig hat mich eigentlich kein Magazin so richtig interessiert in dem Bereich. Also ich war Fan dieser Musik, ich war Konzertgeher, ich habe viel gehört, gekauft und so weiter, aber ich habe eigentlich kein Magazin gelesen, während ich bei anderen Leidenschaften, die mich umtreiben, also gerade auch der Sport, Fußball und so weiter, gab es immer Magazine, die mich abgeholt haben, im Bereich der klassischen Musik weniger. Und dann war so die Idee da zu sagen, warum macht man das Magazin oder warum mache ich das Magazin, das ich selbst gerne lesen wollen würde, nicht selbst. Und das war dann so der Anfang, der natürlich mit der schon auch sehr langen Durststrecke einherging, weil ich, wie gesagt, aus einen Stallgeruch mitgebracht habe und aus einem ganz anderen Bereich kam und das natürlich erstmal alles aufbauen musste.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, gab es da für Sie so ein spezielles Aha-Erlebnis, das Ihnen gezeigt hat, dass Sie mit Fun auf dem richtigen Weg sind?
Also ein Aha-Erlebnis war, glaube ich, relativ am Anfang die ziemlich große Resonanz, die wir bekommen haben. Wir hatten gleich bei unseren ersten Ausgaben, die damals quasi exklusiv als Tablet-App entstanden sind, veröffentlicht wurden, also gar nicht auf einer allgemein zugänglichen Webplattform, da hatten wir schon ziemlich viel positive Presseresonanz, also auch in so klassischen Feuilletons, also in der Süddeutschen Zeitung der Zeit, Frankfurter Rundschau, Hamburger Abendblatt. Also es gab sehr wohlwollende Besprechungen auch von Kolleginnen und Kollegen damals. Und das hat uns natürlich schon am Anfang sehr stark geholfen, weil natürlich erstmal, wenn etwas neu entsteht, gerade im Bereich der klassischen Musik auch ein bisschen die Nase gerümpft wird oder man ist ein bisschen Misstrauen raufgeschaut, weil man nicht genau weiß, was ist das jetzt? Und dann gibt es erstmal so diese Vorurteile, die man hat. Die wollen jetzt in die klassische Musik banalisieren oder zu einfach machen oder Pop machen und so weiter. Und dadurch, dass wir digital waren und vielleicht auch ein bisschen frischer aussahen als andere, hat sich vielleicht dieses Vorurteil erstmal noch mehr aufgedrängt. Und dadurch, dass wir am Anfang eben diese positive Presse hatten, eben gerade auch in klassischen Feuilletons, hat uns das bei diesem Start schon sehr stark geholfen. Und dann gab es natürlich mit der Zeit ein paar Texte, die uns einfach nochmal sehr starke Aufmerksamkeit und auch Glaubwürdigkeit beschert haben.
Ja, lassen Sie uns gleich mal darauf kommen. Was waren so die besonderen Beiträge oder Interviews oder Projekte, auf die Sie besonders stolz sind oder wo Sie sagen, das waren so Landmarken oder auch Meilensteine, die wir gesetzt haben, wo dann eben wir ein besonderes Thema aufgegriffen haben, was andere eben noch nicht aufgegriffen haben oder wir haben es womöglich investigativ aufgegriffen. Was waren da so Ihre Punkte, wo Sie sagen, genau da haben wir eigentlich einen Nerv getroffen?
Also das sind, glaube ich, übergeordnet erstmal Themen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, aber in der klassischen Musik noch nicht richtig angekommen waren. Das ist sozusagen vielleicht das Überbegriff. Dazu gehört natürlich das Thema Machtmissbrauch, dazu gehört das Thema Klimawandel, dazu gehört das Thema Rassismus, dazu gehört das Thema auch Prekariat in der Musik. Alles Themen, die eigentlich jetzt nicht neu waren, auch damals schon nicht neu waren, aber in der Klassik eher so ganz langsam Einzug hielten. Und da waren wir, glaube ich, schon mit die ersten, die darüber gesprochen haben und eben nicht nur plakativ, sondern einfach auch mit fundierten Recherchen, die auch als solche vielleicht in gewisser Weise einen neuen Standard gesetzt haben im Klassikjournalismus, weil so richtig Recherchen gab es eigentlich damals, also die sich auch richtig an den Standards orientieren, die man halt für zum Beispiel Verdachtsjournalismus hat oder Recherchen insgesamt hat, gab es damals eigentlich noch nicht so viele und das ist schon eines unserer Markenzeichen geworden.
Und haben Sie konkrete Beispiele aus der Anfangszeit, so wo Sie sagen, das war wirklich so ein Thema, was wirklich abgegangen ist, in Anführungszeichen?
Ja, also unser erstes richtig virales Thema oder der erste virale Beitrag war natürlich das Thema Daniel Barenboim, wo wir halt damals sehr lange recherchiert haben über ihn, über sein Führungsverhalten, was viele im Bereich Machtmissbrauch verortet haben damals. Das war jetzt kein Thema, was viel überrascht hat, sondern das wabert im Grunde genommen schon lange durch die Szene. Das war eines von diesen Themen, die jeder weiß, aber niemand spricht drüber. Und wir haben dann sehr lange recherchiert, ich glaube auch sehr ausgewogen recherchiert, haben, glaube ich, jetzt nicht einfach nur versucht, ein Denkmal zu stürzen, sondern haben auch ihm und seiner Person versucht, von vielen Perspektiven aus gerecht zu werden. Und klar, dadurch, dass das Thema natürlich irgendwie neu war, auch brisant war, dadurch, dass er halt so eine wichtige Person ist in diesem Bereich der klassischen Musik, hat das unglaublich hohe Wellen geschlagen. Also das war damals wirklich überall, also von der Bild-Zeitung bis zur New York Times. Ich erinnere, ich bin dann in der Straßenbahn gefahren, das lief dann da flimmerte das über die Monitore international überall. Das hat uns schon unglaublich viel Reichweite beschert, aber dann eben auch eine Diskussion nach sich gezogen. Das fand ich halt, oder finde ich immer noch das Wichtigste, dass es halt nicht einfach nur ein Textblatt, sondern dass wir halt auch Debatten anstoßen, die dann weitergehen. Und es gab natürlich auch Gegenmeinung und so weiter. Das gehört ja alles dazu, das ist auch alles super wichtig, dass das gibt. Und das war, glaube ich, so der erste große virale Hit. Danach kamen noch ein paar andere natürlich, die ähnlich groß waren.
Ja, und ganz aktuell ist ja François Xavier Roth ein Thema, was quasi auch auf einer ähnlichen Ebene dann spielt. Wie nehmen Sie das jetzt aktuell wahr? Also das ist ja auch ausgelöst von den französischen Orchestern, dann schwappte das rüber zum Gürzenich, dann zum SWR. Wie nehmen Sie das jetzt im Moment wahr? So, diese Frage, da ist ein Dirigent, der sich sogar selbst bekannt hat, dass er Verfehlungen gemacht hat und wo dann ein Sender sagt, wir nehmen ihn aber trotzdem, weil es gab ja bei uns keine Vorfälle und jetzt gibt es quasi eine Spaltung im Orchester von Menschen, die sagen, wir sehen das sehr kritisch, wir müssen das zwar akzeptieren, aber wir sehen das sehr kritisch und eine andere Gruppe von Orchestermitgliedern sagt, was habt ihr euch so? Also das heißt, das Thema ist ja nach wie vor noch sehr, sehr brennend und gerade in diesem Klangkörper. Wie nehmen Sie das im Moment wahr?
Es hat sich, glaube ich, schon viel getan. Allein die Tatsache, dass er sich schuldig bekannt hat, im Grunde genommen. Gab natürlich dann auch genügend Belege und Beweise, wo es dann schwierig für ihn wurde, glaube ich, zu sagen, ist alles nicht passiert. Aber der Umgang damit hat sich, glaube ich, schon geändert. Insofern, als dass wir, als wir anfingen vor 10 Jahren, gab es noch mehr Leute, die gesagt haben, hört doch auf damit, das hat doch, spielt doch keine Rolle in der klassischen Musik und wir beschäftigen uns doch hier mit hoher Kunst und er ist doch ein toller Maestro und warum redet ihr denn jetzt über sowas? Und wie könnte ihr so jemanden so beleidigen? Also das waren damals jetzt vor 10 Jahren, auch als wir bei Warenbaum anfingen zu recherchieren, waren das sehr viele Rückmeldungen. Das hat sich jetzt, glaube ich, schon, wie man am Fall so rot sieht, sehr stark geändert. Ich selbst bin da mittlerweile immer sehr ambivalent, weil, wie Sie es gerade schon gesagt haben, es gibt da verschiedene Perspektiven. Es gibt natürlich erstmal Taten, die er gemacht hat, die er auch zugegeben hat. Er hat sich dann entschuldigt. Das ist immer die Frage, nehmen die Opfer das an oder nicht? Ich denke mal, jeder hat natürlich irgendwie auch eine neue Chance verdient. Aber wie viel Zeit das jetzt braucht, ob man ihm jetzt glaubt mit dieser Entschuldigung, das ist ein ganz, ganz schwieriger, heikler Prozess. Und ich bin mittlerweile jetzt nach 10 Jahren auch immer weiter davon entfernt, so einfache Urteile zu fällen. Das bringt vielleicht ein bisschen das Alter mit sich, vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn ich auch alte Texte von mir lese, dann fiel es mir früher leichter, immer so schnelle Urteile zu fällen. Das ist heute nicht mehr so.
Aber ich glaube, das ist bei allen, die mit Texten arbeiten, dass wenn man nach einer gewissen Zeit draufschaut, dass man dann merkt, würde man heute ganz anders schreiben oder würde man heute nochmal differenzieren. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber wo wir gerade an dieser Stelle sind, jetzt 10 Jahre Fun-Entwicklung, welche neuen Formate und Inhalte haben Sie denn entwickelt, um als Magazin auch relevant zu bleiben? Man startet ja nicht und bleibt dann 10 Jahre im gleichen Zuschnitt, sondern man entwickelt sich ja auch. Und was ist so Ihre Wahrnehmung jetzt, wo Sie sagen, okay, da haben wir wirklich noch eine substanzielle Weiterentwicklung gemacht oder wir haben Formate entwickelt, auch wenn man auf Ihre Webseite schaut, da gibt es ja doch eine Menge von Kategorien, die da drin stehen und so. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also lustigerweise auch und auch sehr antizyklisch, was auch ein bisschen zu uns passt, glaube ich, weil wir oft Dinge machen, die jetzt gar nicht unbedingt so richtig in die Zeit passen. Teilweise hat das ganze Format Kritik bei uns zugenommen. Man sagt ja im Grunde, Musikkritik ist irgendwie stirbt aus und es gibt natürlich auch immer wieder in den klassischen Feuilletons immer weniger Platz dafür und es wird zu wenig gelesen und so. Bei uns ist es tatsächlich eher mehr geworden. Also wir haben mittlerweile mehr klassische Kritikerinnen und Kritiker, die auch woanders einen Platz mehr finden, die jetzt zu uns gegangen sind und bei uns schreiben. Dann haben wir teilweise einfach Serien gemacht, wie unsere Serie 250 Komponistinnen, wo wir über 3 oder 4 Jahre jede Woche ein oder zwei Komponistinnen vorgestellt haben, was dann auch später als Buch im Aufbauverlag erschienen ist. Also da haben wir so ein bisschen wahnsinnige Serien gemacht, sehr lange Serien. Darüber hinaus versuchen wir einfach wirklich die Vielfalt der Formate abzubilden. Also wir haben Playlists, wir haben Kommentare, wir haben Interviews, wir haben Porträts, wir haben natürlich die Recherchen. Also das ist ja das, wo wir am Anfang gesagt haben, das fehlt eigentlich ein bisschen im Klassikjournalismus, der eher aus der Kritik kommt. Und der, wo sich auch viele eben nicht als Journalist oder Journalistin verstehen, sondern eher als Kritiker oder Kritikerin. Und wo wir gesagt haben, es braucht eben diese ganze Vielfalt an Formaten, genau wie es eben auch im Falle von Fun die ganze Vielfalt der Musik und der Perspektiven braucht. Und ich glaube, jetzt perspektivisch sind wir, glaube ich, schon ein bisschen vielfältiger geworden. Also sowohl vom Altersschnitt unserer Autoren und Autorinnen als auch jetzt auch thematisch. Das ist zumindest meine Hoffnung und ich glaube auch, dass die Zukunft sein wird, eben noch vielfältiger zu werden.
Sie haben es eben schon angesprochen, die Kulturberichterstattung in Zeitungen, auch Druckplätze gehen immer weiter zurück, vor allen Dingen in Lokalzeitungen, auch Kulturradios, nennen wir es, werden verschlankt. Sind diese zunehmenden Lücken eine Chance für Online-Magazine wie Fun? Kann man das online überhaupt kompensieren?
Also für uns ist es auf jeden Fall eine Chance. Ich glaube, es gilt auch für andere Nischenmagazine, weil wir natürlich sehen, dass jetzt viele zu uns abwandern, viele uns anfragen, kann ich bei euch schreiben? Und natürlich gibt es erstmal auch diese Leserschaft für diese Form der Musik und es gibt die Konzertgeher, es gibt die Hörer, es gibt die Fans und die wollen auch irgendwo abgeholt werden. Und wenn sie das vom Feuilleton immer weniger werden, dann kommen sie natürlich zu uns. Das ist natürlich für uns erstmal eine Chance. Die Frage ist dann eher auch, wenn der klassische Journalismus also die auch im Lokalen wegfällt, wie viele Menschen gibt es da in Zukunft noch, die sich dieses Berufsfeld zutrauen? Letztendlich heißt Journalismus heute Prekariat, das ist eigentlich so. Also man muss dann für sich eine hybride Form finden, das irgendwie aufzufangen über andere Sachen, die man macht. Also jetzt im Bereich Musik natürlich viel Konzertanführungen oder man schreibt dann Programmhefttexte oder Texte für Institutionen, die dann noch besser zahlen können. Aber letztendlich ist das natürlich ein unglaublich hartes Brot.
Sie haben ja nur ein sehr kleines Redaktionsteam und Sie arbeiten fast ausschließlich mit Freien. Wer setzt da die Themen? Sie als Herausgeber oder kommen Beitragsvorschläge eher von draußen? Wie ist da so die Mischung?
Die Mischung ist die, dass wir alles im Team entscheiden, dass viel vom Team kommt. Ja, bei uns gibt es keine Hierarchien oder so. Wir sind auch alle, verstehen uns sehr gut, sind auch teilweise schon sehr lange zusammen. Das heißt, es ist schon irgendwie so eine eingeschworene Gemeinschaft, in der jeder Themen vorschlagen kann und auch vorschlägt. Es kommen manchmal Themen von außen, wobei, also natürlich haben wir einen Stamm von freien Autoren, von Autorinnen, die dann Themen vorschlagen. Aber wir setzen meistens die Themen. Und es gibt natürlich auch PR in diesem Bereich und so, aber es ist nicht so, dass wir dann darauf, meine ich eben auch mit antizyklisch, darauf groß eingehen, sondern wir gucken eigentlich gerade, was uns interessiert oder was vielleicht auch gesellschaftlich gerade relevant ist und dann suchen wir die Themen.
Und welches Feedback bekommen Sie von Leserinnen und Lesern aus den Kulturbetrieben selbst, weil Sie kooperieren ja auch teilweise mit Kulturbetrieben, aber vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen? Wie hat sich so eine Feedback-Kultur gegenüber so einem Online-Magazin in den letzten Jahren entwickelt?
Also die Leute, die sagen, es ist ja online, ist ja irgendwie Mist. Die gibt es, glaube ich, immer weniger. Es gibt doch vereinzelt in einigen, die ich jetzt nicht namentlich nenne, ich glaube, es gibt in einigen klassischen Feuilleton-Redaktionen, gibt es, glaube ich, immer noch so ein paar Urgesteine, die sagen, online ist doch, oder die dann so Kollegen von mir sagen, warum schreibst du denn bei Fun? Das ist doch online. Aber es wird weniger. Es wird weniger. Und ich glaube, dass wir uns natürlich mittlerweile nach 10 Jahren schon auch sehr etabliert haben. Also es ist einfach eine feste Stimme, auch mit der hohen Glaubwürdigkeit, glaube ich, in diesem Bereich, der man auch zugesteht, dass sie einfach auch sauber recherchiert, sauberen Journalismus macht, mit hohen Standards. Und das ist, glaube ich, mittlerweile, aber das wäre ja die Frage an Sie, wie Sie das wahrnehmen. Sie sind ja der Leser, hoffe ich.
Ja, na klar lese ich Fun. Ja, also Fun ist ja in der Tat auch über die Jahre, und da sieht man, wie schnell 10 Jahre rumgehen. Also ich kann mich noch sehr gut auch an diese erste Berichterstattung Barenboim erinnern, und man dachte, wow, krass, die nehmen aber ein heißes Thema jetzt auf und so. Und auch viele Dinge, wo man sagt, das ist jetzt aber ein sperriges Thema auch und tricky in der Szene. Aber gut, dass es jetzt jemand mal wirklich sauber recherchiert aufgab. Also das nehme ich schon wahr. Aber wie gesagt, in dieser veränderten Gesellschaft und in auch einer veränderten Medienlandschaft ist ja schon die Frage, was verfängt bei wem und welche Reichweite kann man auch erzielen. Wir sind ja zugegebenermaßen in der Klassikblase, und da würde ich dann auch gleich mal kommen, was ist eine Reichweite? Also mehr geht immer. Auf Facebook sind sie so bei 7.000, 8.000 Followern so ungefähr. Welche Reichweite oder welche Reichweitenentwicklung nehmen Sie wahr für die Themen, die Sie setzen? Also international haben wir ja auch schon gehört, es gibt eine englischsprachige Ausgabe, das ist ja auch ein Entwicklungsschritt. Aber wie nehmen Sie da so eine vergrößerte Wahrnehmung, eben gerade weil es online ist, wahr?
Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, Unterscheidung Reichweite und Abos. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen, dass unser Journalismus bezahlt wird. Also wir machen keinen Umsonstjournalismus, sondern und was wir machen, hat einen Wert und wir wollen auch, dass unsere Leser und Leserinnen dafür Geld ausgeben. Das heißt, wir haben von Anfang an eine Paywall gehabt, mit 2 Artikeln im Monat kostenlos und wenn man mehr lesen will, braucht man ein Abo. Wir sehen, dass wir teilweise Texte haben, die unglaublich hohe Reichweite haben, die aber dann nicht unter Umständen direkt sich in Abos umwandelt. Und wir haben Texte, die vielleicht nur ein paar hundert Leser finden, die dann aber zu, keine Ahnung, 10, 15, 20 Abo-Abschlüssen führen. Das heißt, das ist nicht immer deckungsgleich. Jetzt, also zu sagen, wir gehen jetzt nur auf Reichweite und machen jetzt Sensationsjournalismus oder voyeuristische Geschichten, das wäre jetzt in unserem Falle einfach viel zu kurz gegriffen, weil wir leben davon, dass uns Leser so sehr schätzen, dass sie für uns einfach die 50, 60 € im Jahr ausgeben wollen. Und dafür ist einfach wichtig, dass wir guten Journalismus machen. Aber natürlich ist Reichweite wichtig. Sie haben es angesprochen. Wir haben natürlich die Social Media Kanäle, die über die viel Traffic generieren, wobei jetzt auch X und ehemals Twitter natürlich so ein bisschen rausfällt, weil seit Elon Musk da übernommen hat, die Algorithmen einfach komplett, also unter aller Sau sind. Das heißt, das fällt im Grunde genommen komplett raus. Und wir haben einen Newsletter, der sehr viel gelesen wird. Also da haben wir einen fünfstelligen Verteiler, der, wo wir halt jede Woche am Mittwoch unsere neuen Texte vorstellen. Das heißt, das ist immer so ein Abwägungsspiel. Natürlich brauchen wir Reichweite, aber wir dürfen uns nicht dazu verführen lassen, eben nur eine Reichweite zu bedienen und dabei eventuell den guten Journalismus auszuschütten. Das wäre, glaube ich, ist irgendwie der falsche Weg. Aber ich glaube, diesen Mittelweg finden wir eigentlich ganz gut.
Nochmal zum Thema Feedback, Leserinnen-Feedback. So wie ist da so die Response-Quote auf bestimmte Themen? Gibt's da Feedback-Schleifen?
Ja, es gibt viele, also hier gerade jeden Mittwoch, wenn wir unser Text veröffentlichen, kriegen wir viel Feedback auf unser Newsletter. Wir kriegen Mails, die direkt an uns gehen. Wir sehen, dass wir eine sehr, sehr vielfältige Leserschaft haben. Wir haben teilweise sehr junge, auch im Vergleich zu anderen Publikationen, sehr junge Leser. Also der größte Zahl liegt, glaube ich, im Durchschnitt zwischen 18 und 35. Das ist, glaube ich, die größte Leserschaft. Dann haben wir aber auch ältere Stammleser, die über 80, über 90 sind, die uns immer auch dann schicken, teilweise auch per Post handgeschriebene Briefe. Also das ist schon ist ja irgendwie auch das Schöne an dieser Szene, dass sie halt schon sehr, sehr vielfältig ist und dieses Klischee von der Vergreisung und so, also das sehen wir zum Beispiel bei uns überhaupt gar nicht bei unserer Leserschaft. Also uns lesen
Ja,
natürlich
das.
auch viele, viele junge Musikstudenten lesen uns Instrumentalisten. Also das ist schon sehr sehr, sehr, sehr breit.
Das ist ja schon mal eine schöne Nachricht, dass man sagt, okay, wir haben eine Altersrange von 18 bis über 90 an Interesse. Das ist ja auch schon eine schöne Botschaft eigentlich. Wenn wir jetzt mal in die aktuelle Klassikszene schauen, was hat sich so aus Ihrer Sicht in den vergangenen 10 Jahren am stärksten verändert? Also sowohl auf der Angebotsseite, was so Konzerthäuser, Opernhäuser und so weiter produzieren, als auch so auf der Nachfrageseite. Wo nehmen Sie so die größten Trends oder Veränderungen wahr? Mal von Corona jetzt abgesehen.
Gute Frage. Weil so viel Veränderung sehe ich tatsächlich gar nicht. Also es gab natürlich, während Corona gab es viele Änderungen. Danach hatte ich teilweise den Eindruck, dass wieder eher so ein bisschen auf sicher gespielt wird in dem Programm, dass man jetzt schon guckt, Auslastung, 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 weniger Risiko, was ich natürlich verstehen kann, was, glaube ich, jetzt in Zukunft auch eher noch wieder mehr stärker wird in diese Richtung, weil natürlich jetzt der Druck auf die Haushalte größer wird, es gibt viele Kürzungen und so weiter. Das heißt, man guckt natürlich in erster Linie, dass die Auslastung dann stimmt. Es gibt so Themen, die lange schon immer mal kursieren, die aber nicht richtig vorankommen. Also das ganze Thema Musikvermittlung zum Beispiel, das Thema Konzertformate, da gibt es einfach gleichbleibende Versuche. Aber ich stelle eigentlich weder auf der Angebotsseite noch auf der Nachfrageseite so richtig fest, dass es da eine neue Bewegung oder so gibt. Es hat sich, glaube ich, viel getan auf so einer Einstellungsseite. Das hat mir eben ja kurz angesprochen. Ich glaube, dieser Pultdiktator funktioniert heute einfach nicht mehr. Es gibt viele junge Studierende, die sich auch nicht mehr vorstellen können, in so einem Kontext zu arbeiten, die natürlich auch andere Vorstellungen haben von Arbeitsleben und so weiter. Da gibt es, glaube ich, einfach so die größten Änderungen, die ich jetzt feststelle auf der Angebots- und Nachfrageseite. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, stelle ich so starke tektonische Verschiebungen eigentlich jetzt nicht fest.
Naja, beim Thema Musikvermittlung haben wir ja schon eine Bewegung in den vergangenen 20 Jahren. Also das geht natürlich über die Reichweite von Fun jetzt zurück hinaus. Also Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern mit Zukunft at Befil, das also quasi eins der Traditionsorchester, das Thema Musikvermittlung ganz nach vorne spielt. Das war ja schon eine Entwicklung, die durchaus wahrgenommen wurde und wo dann alle anderen großen und auch mittleren und kleineren Orchester das Thema Musikvermittlung zumindest mal anders verortet haben und nicht nur eben das Familienkonzert oder Hänsel und Gretel, Peter und der Wolf oder sowas, sondern dass es da schon eine Qualifizierung gegeben hat. Ich glaube, das wird man schon konzertieren müssen. Und auch jetzt gerade jüngst das Deutsche Sinfonieorchester mit kein Konzert ohne eine Komponistin ist ja auch so ein Bereich, wo man dann auch wieder auf Fun verweisen kann mit den 250 Komponistinnen, also wo man auch sagt, guck mal hier, wir haben hier auch das Material, wo du dich als Dramaturg oder Dirigent oder Verantwortlicher bedienen kannst. Also ich glaube, da gibt es schon einzelne Bereiche, aber in der Tat bin ich auch bei der Bewertung nach Corona ganz bei Ihnen, dass viele da den Sicherheitsgurt angelegt haben und so back to the old normal gefahren sind, was ich als Bewegung und Richtung völlig falsch finde, sondern man muss dann schon versuchen, auch dieses Thema Innovation mitzunehmen, also das eine tun, den klassischen Kanon prägen und auch bewahren, aber in der Tat dann auch zu schauen, okay, was gibt es noch links und rechts, sodass man sich da auch weiterentwickelt und dann nicht zum, irgendjemand hatte mal formuliert, Mausoleum für abgenudelte Klänge wird. Das ist ja immer ein Risiko, gerade in der Klassik, und wenn wir dann von Klassik-Tempeln sprechen, dann ist es perfektioniert. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle kulturpolitische Lage in Deutschland schauen, Sie haben es eben schon angesprochen, es wird ja gegenwärtig eher düster. Das Land Berlin kürzt seine Kulturausgaben, auch in vielen anderen Bundesländern und Kommunen gibt es ähnliche Szenarien. Wie schätzen Sie so derzeitig die Aussichten von Opern und Konzerthäusern, von Orchestern und Rundfunkensembles? Was müssen die eigentlich tun, um dem irgendetwas entgegenzusetzen?
Also ich bin jetzt wirklich kein Kulturpessimist, aber ich glaube schon, dass aktuell diese Gemengelage schon sehr schwierig ist. Also wir haben eine Partei wie die AfD, der im Grunde alles, was öffentlich finanzierte Kultur ist, also ein Dorn im Auge ist. Dann haben wir eben die Haushalte, die angespannt sind. Wir haben auch in Teilen der Bevölkerung, das gilt ja auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so eine Stimmung, die sehr skeptisch ist gegenüber allem, was auch staatlich und öffentlich an Kulturellem finanziert ist. Dann haben wir eine Kulturpolitik, die sich lange nicht so richtig auch für klassische Musik oder für Kultur interessiert hat. Also wir haben auch wenig profilierte Kulturpolitiker und Kulturpolitikerinnen. Und ich glaube, in dieser Gemengelage muss sich jetzt Kultur irgendwie verhalten. Ich glaube, so eine reine Abwehrhaltung, die ich jetzt festgestellt habe in Berlin so in den letzten Wochen, Monaten, die bringt es irgendwie nicht. Also einfach sozusagen, wir sind eigentlich die Schwerindustrie und jetzt müsst ihr doch uns weiter fördern und so. Das ist mir ein bisschen zu defensiv, sondern muss irgendwie, glaube ich, auch schon hin in so eine eher ehrlichere Diskussion darüber. Und die muss natürlich auch von der Politik angeschoben werden, was man eigentlich will und was man vielleicht auch weniger will. Was will man mehr, was will man weniger? Haben wir schon, glaube ich, vor 10 Jahren haben wir schon Texte darüber geschrieben, dass es eigentlich keine richtige kulturpolitische Diskussion darüber gibt, was zum Beispiel klassische Musik in dieser Gesellschaft will und bedeutet und was man vielleicht auch mehr will, wo die Schwerpunkte sind. Und ich glaube, jetzt rächt sich halt, dass diese Diskussion eigentlich nie stattfand und dass diese Diskussion auch nie vergemeinschaftet wurde. Und dieses Vakuum trifft jetzt im Grunde genommen auf so diese Stimmung, auch auf so ein bisschen dieses Kahlschlagsmoment, das gesagt wird, es muss jetzt überall weniger werden, ohne dass eigentlich richtig Kriterien dafür sind, wo gekürzt werden soll. Und das ist, glaube ich, total verheerend. Und das sehen wir jetzt gerade in Berlin. Es gibt in der Politik teilweise überhaupt keine Vorstellung, was Kultur sein kann, was wichtig ist, was vielleicht weniger wichtig ist, keine Prioritäten, keine Strategien. Und dann kommt natürlich der Rasenmäher raus. Weil wenn man gar nicht weiß, wo man kürzen soll oder wo vielleicht nicht, dann wird einfach überall sozusagen drauf. Und ich glaube, irgendwie dieses reine Festhalten und postulieren von der Wichtigkeit und jetzt Kultur ist irgendwie Schwerindustrie, Kultur ist Berlin ist Kultur und so, das muss irgendwie mehr, es muss auch vielleicht mehr Selbstkritik rein, dass man auch sagt, okay, wir müssen auch schon irgendwie jetzt mal und ein paar Sachen hinterfragen, den Status quo hinterfragen. Man muss vielleicht auch neue Schwerpunkte setzen, vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen inhaltlich reingehen, aber Stichwort Musikvermittlung, ich finde, es muss viel mehr getan werden im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Da bringen auch diese einzelnen Projekte, glaube ich, nicht viel, sondern das muss einfach viel mehr verstetigt werden, institutionalisiert werden. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ein Orchester irgendwie nette Musikvermittlungskonzerte macht und da die hingehen, die sowieso schon irgendwie kulturell affin sind, sondern da muss viel mehr auch in die Schulen rein und so weiter. Also, aber diese Diskussion, die wird ja gar nicht geführt. Und das ist, glaube ich, irgendwie fatal.
Naja, ich glaube, die Diskussion wird schon geführt, auch innerhalb von Orchestern oder Konzerthäusern, aber sie wird dann nicht in die Politik reingetragen, weil da sind wir ja im Bereich Kulturpolitik, Kulturförderung. Wir gehen aber damit rüber in den Bereich von Bildungspolitik und womöglich sogar in Kinder-Jugend-Sozialpolitik. Also da stoßen wir ja auch sehr schnell an Ressortgrenzen. Und wenn man sieht, wie interministerielle Arbeitsgruppen funktionieren oder nicht funktionieren, also wie schwierig ist es allein quasi auf der Verwaltungsebene ja schon ist, zwischen Kulturverwaltung, Sozialverwaltung, Bildungsverwaltung zusammenzukommen, dann stellt sich die Frage ja, müssen das jetzt Kulturbetriebe das was leisten, das was auf der ministeriellen oder Verwaltungsebene nicht funktioniert, soll das jetzt auf einmal auf der Kulturebene funktionieren? Das ist ja auch schwierig. Und ich glaube, da ist dieser Diskurs, den wir eigentlich brauchen, also der kulturpolitische, sozial- und bildungspolitische Diskurs, vielleicht auf diesen drei Themenfeldern und dann die Frage ja, welchen Beitrag sollte an der Stelle nicht nur ein Orchester, sondern auch ein Museum, eine Bibliothek, also diese anderen Kulturbetriebe womöglich im Verbund leisten. Dann wird es ja mal ganz spannend, wenn man das auch definiert. Das ist vielleicht in einer Großstadt wie Berlin schwieriger als in einer mittleren oder kleineren Stadt, wo man eben dann wirklich nur ein Museum, ein Orchester, ein Theater, eine Bibliothek hat und, weiß ich nicht, fünf allgemeinbildende Schulen und dann noch ein paar weiterführende Schulen. Ich glaube, das ist ja auch sehr unterschiedlich, in welche Region das spielt. Und da gibt es halt in den Großstädten zumindest kaum Ansätze und man hat ja fast den Eindruck von Berlin als Failed City. Also ich habe diesen Claim, Berlin ist Kultur, inzwischen jetzt schon umgedichtet in Berlin frisst Kultur, weil in der Tat dieses Verständnis, wofür Kultur eigentlich da ist und welche bereichernde Form es auch für eine Gesellschaft dann am Ende des Tages hat, diese Diskussion wird halt nicht geführt oder sie wird zu wenig geführt. Also ich will gar nicht mal sagen, dass sie überhaupt nicht geführt wird, aber sie wird zu wenig geführt. Und häufig ist es ja, glaube ich, auch so in der Klassikblase, dass man in dem Moment, wo man diesen Tempel, ich nehme nochmal den Begriff, verlässt, ja sehr schnell auch als Nestbeschmutzer gilt oder so. Nee, nee, komm, nur dem Schönen, dem Wahren, dem Guten, aber jetzt nicht so viel in den Kindergarten, nicht so viel in die Schule, jetzt nicht so viel, um Gottes Willen auch noch Community Music, also was jetzt noch in eine ganz andere Richtung geht, wo man ja schon fast in diesem Bereich ist, da sind wir jetzt der soziale Reparaturbetrieb als Kultureinrichtung. Also es sind ja ganz viele Facetten, die da sich öffnen müssen. Nur die Frage ist, wo findet so ein Diskurs wirklich, ein ehrlicher Diskurs statt, auch mit politischen Entscheidern?
Ja, absolut, absolut d'accord. Ich glaube, der Diskurs müsste natürlich müsste in der Politik in erster Linie stattfinden oder von der Politik aus ausstrahlen. Aber wir haben natürlich auch das Problem, Kulturpolitik war, glaube ich, nie ein Politikfeld, in dem man sich profilieren konnte. Wir haben oft also Koalitionsentscheidungen, wo es dann, wenn es dann um Personalkarussell geht, wird irgendwie ganz am Ende dann Kultur entschieden und oft sind es dann so Parteienproporzgründe oder jemand hat langjährige Verdienste in der Partei, der kriegt dann noch den Kulturposten. Das heißt, es gibt wenige richtige profilierte KulturpolitikerInnen, die das richtig bestreiten wollen, die auch Lust drauf haben und die auch in die Kontroverse gehen. Und das, was Sie eben ansprachen mit der Kooperation, ich habe in meinem früheren Leben als Berater, ich habe in Hamburg ein großes Projekt beraten, Lebenswerter Stadt Hamburg hieß das, da ging es 2 Jahre lang nur um das Thema Verwaltungskooperation. Und das ist natürlich ein Riesenthema, weil es natürlich heutzutage sehr viele Querschnittsthemen gibt, die nicht immer im Rahmen so einer versäulten Verwaltungslogik mehr behandelt werden können, so wo man kooperieren muss. Und das widerspricht natürlich komplett der Logik, wie Verwaltung funktioniert hat. Aber ich glaube, jetzt noch mal um Kinder-Jugendkultur, das ist ja da, wo auch die Zukunft ist, also da die zukünftigen Konzertgeher und Hörer. So, und ich glaube, ich merke das jetzt auch, unsere Tochter singt hier in einem Opernkinderchor in Berlin. Und wenn man Teil von so einer Institution wird, schon relativ früh, dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür, als wenn man jetzt einfach nur ab und zu mal einmal im Monat in so einem in Kinderkonzert sitzt, sondern man sieht die Hinterbühne, man sieht, wie so ein Betrieb funktioniert, es werden irgendwie Barrieren aufgelöst und so weiter. Und ich glaube, da in so eine Richtung müsste gerade von den Theatern und Opernhäusern einfach sehr viel getan werden. Das ist eben nicht einfach nur Community Music, sondern das ist wirklich Heranführung von den Konzertgehern, Hörern, Musikern von morgen. Und Aber klar, es müsste, man kann jetzt nicht der Kultur diese Aufgabe geben, dass sie das jetzt alles irgendwie lösen wollen muss. Es muss halt schon auch, die Politik muss da irgendwie die Schwerpunkte auch vorgeben. Und das sehe ich in Berlin aktuell natürlich absolut tragisch. Auch wenn man sieht, wie der Kultursenator agiert und wie weit er auch entfernt ist von den politischen Entscheidungen scheinbar, dass die im Grunde genommen scheinbar auch vollkommen über seinen Kopf entschieden werden. Das ist natürlich irgendwie gerade für so eine Stadt wie Berlin irgendwie tragisch und traurig.
Ja, Kultur am Katzentisch, so als Stichwort, und dann mit Kulturbetrieben, die dann quasi auf eine Kulturpolitik zugehen sollen, die selbst aber keine Ahnung hat. Das ist natürlich auch ein ganz schwieriger Teufelskreis am Ende des Tages, wie man da rauskommt. Und wahrscheinlich wird es nur so gelingen, dass man eben mit bestimmten Projekten von Kultureinrichtungen womöglich auch in Kooperation mit anderen, auch Sozialeinrichtungen oder Schulen oder Kindergärten oder. Also, dass man über solche Projekte dann eben auch ein Verständnis, eine Aufmerksamkeit und sehr, sehr viel kleinteilige Arbeit leisten muss, um das dann auch auf die nächste Ebene von Entscheidern zu transportieren. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung, ne?
Aber das Lustige oder das Tragische und Absurde natürlich gerade jetzt im Fall Berlin ist, dass gerade das Opernhaus, das das am meisten macht eigentlich oder gemacht hat in den letzten Jahren, gerade das jetzt am meisten unter die Räder kommt, nämlich die Komische Oper. Also
Genau.
das ist natürlich, zeigt natürlich, dass Kulturpolitik wirklich da überhaupt keine Peilung hat. Und als Signal natürlich fatal, dass gerade so einem Haus jetzt gesagt wird, eigentlich egal, was ihr jetzt gemacht habt, egal wie zugewandt und zeitgemäß und innovativ ihr seid, ihr werdet trotzdem irgendwie radikal bestraft oder runtergekürzt. Und das ist natürlich als kulturpolitisch eine total fatale Botschaft.
Und ich frage mich auch, wie kann man dem begegnen? Weil wenn es kein Verständnis auf einer Entscheiderseite gibt, ja, also es gibt ja dieses Sprichwort, gegen Dummheit kämpfen, selbst Götter vergebens. Ich weiß nicht, wie man mit Ignoranz an der Stelle umgeht oder einfach Unkenntnis. Also im Zweifelsfall ist das ja eine mega große Kommunikationsaufgabe, aber da ist ja fast schon eine Politikergeneration verloren, wenn man ehrlich
Ich bin
ist.
auch ratlos, weil natürlich jetzt, es wurde ja viel gemacht eigentlich. Es wurde ja viel kommuniziert, es wurde viel erklärt, es gab Protestkundgebungen, auch medial hat man ja auch schon immer sehr viel Unterstützer dann. Aber es scheint trotzdem, ist so ein bisschen dieser, fast so ein Trump-Moment. Also es scheint ja trotzdem nicht irgendwie gewirkt zu haben oder durchgedrungen zu sein. Also es ist natürlich schon ein bisschen, bin auch ein bisschen ratlos, wie
Ja,
man jetzt damit umgeht.
also jetzt sind wir beide ratlos, aber nicht hoffnungslos. Und mal schauen, wie das dann in den kommenden Monaten und in der nächsten Zeit weitergeht. Und insofern lassen Sie uns doch mal auf die nächsten 10 Jahre, wir haben ja 10 Jahre Jubiläum Fun, auf die nächsten 10 Jahre schauen. Wo sehen Sie da so die mittelfristige Entwicklung von Konzert und Oper? Lassen wir jetzt mal die Haushaltspolitik, die natürlich im Hintergrund immer mitschwingt, ein bisschen draußen vor. Also wo sehen Sie so Trends oder Impulse oder Innovationen, die Branche vielleicht noch weiter stärken oder auch prägen können?
Also ich glaube, was zunehmen wird und zunehmen muss, ist schon auch einfach Kommunikation. Das ist, glaube ich, jetzt für viele auch nervig und jetzt auch gerade für viele Musikerinnen und Musiker, die das quasi dann auch noch mitbedienen müssen. Aber ich glaube, dass das jetzt Starkult und die da oben und also dieses ganze Gefälle, was sich ja eh auch schon jetzt im Fall des Dirigenten irgendwie aufgelöst hat, das wird sich noch weiter auflösen und das wird auch nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das hat auch irgendwie ausgedient und das wird auch keine Resonanz und auch keine neuen Hörer gewinnen. Das heißt, ich glaube, es braucht einfach noch viel mehr als heute Horizontalität, auch eine gewisse Form von Demut, vielleicht zu sagen, wir sind jetzt gerade in Deutschland, wir kriegen einfach auch sehr viel Geld aus der öffentlichen Hand und wir müssen auch was zurückgeben. Also es muss noch viel durchlässiger werden, was jetzt wie man jetzt als Kulturinstitution, als Konzert, als Orchester agiert. Ich glaube, da wird viel mehr passieren müssen. Ich bin mir nicht so sicher, da würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren, was das ganze Thema Digitales angeht. Ich glaube, das Thema Streaming und so war natürlich während Corona ein Riesenthema. Da glaube ich nicht, dass das eigentlich das Thema der Zukunft ist, weil ich feststelle, dass letztendlich die meisten Leute jetzt auch in meinem Bekanntenkreis, die jetzt mit klassischer Musik gar nicht so viel zu tun haben, aber die, wenn die ins Konzert gehen wollen oder klassische Musik hören wollen, dann wollen die ins Konzert gehen und nicht irgendwie das auf dem Bildschirm sehen. Das heißt, ich glaube, dahin wird die Reise eher nicht gehen, sondern dann eher nochmal, was ich jetzt eben schon ansprach, Kooperation in die Stadt hinein, raus aus dem Konzerthaus mit anderen Akteuren. Also alles, was irgendwie Durchlässigkeit ist, Kooperation, Niedrigschwelligkeit, ich glaube, das ist eigentlich das, wo die Zukunft liegt.
Ja, also Digitales wird kein Ersatz für das Live-Erlebnis sein. Ich glaube, das ist auch allen nach Corona klar. Ein Punkt, der eventuell eine Rolle spielt, ist die Zugänglichkeit, weil wenn ich schaue, HR-Sinfonieorchester hat jetzt die Marke von 500.000 Zuhörern auf YouTube geknackt. Also Abonnenten wirklich, das ist dieses HR-Sinfoniekanals, der ja auch schon etabliert ist über die Jahre. Und wenn man dann sieht, dass da Millionen Klicks auf bestimmten Aufnahmen sind, dann ist das ja auch ein Zeichen von Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von klassischer Musik im Netz, ohne dass ich dafür eben bezahlen muss. Digitale Konzerthalle der Berliner Philharmoniker, das ist ein anderes Modell. Also das ist, denke ich mal, schon ein wichtiger Punkt, dass die Zugänglichkeit grundsätzlich einfacher geworden ist, wenn man sich dann dafür interessiert. Aber eben dieser erste Schritt, dafür interessiert zu werden, das können ja auch nicht die Orchester alleine leisten, sondern da sind eben auch Familie, Elternhaus, Schule und viele andere Protagonisten gefragt. Da kommen wir ja vom einen Thema zum nächsten, nämlich auch, was passiert mit der musikalischen Bildung in Schulen, wo 28.000 Lehrkräfte fehlen. Das sind ja alles weitere Faktoren, die, glaube ich, auch insgesamt die Industrie dann bewegen, die sie aber nur teilweise eben auch beeinflussen kann. Also ich glaube, da werden so die Herausforderung auch der nächsten Zeit liegen, ne? Wie man quasi auch mit dem Thema musikalische Bildung insgesamt umgeht, weil das natürlich dann auch wieder auf die Kulturpolitik dann durchschlägt, die da eben nicht mehr durch so eine musikalische Grundausbildung und durch einen klassischen Kulturkanon durchgelaufen ist, ne? Wir würden dann langsam in die Schlusskurve kommen und traditionell frage ich hier ja immer nach einem Musikerwitz, wenn ich einen Musiker interviewe oder einen Dirigenten nach einem Dirigentenwitz. Ja, und auf Ihrer Webseite schreiben Sie ja, das hatten wir ganz zu Anfang, Fun spricht sich vielleicht auch aus wie das englische Wort Fun, also Spaß. Haben Sie denn einen Journalistenwitz oder eine Anekdote aus Ihrem Redaktionsalltag parat?
Also es gibt so einen Musikerwitz, der sich eigentlich auch übertragen lässt auf den Journalismus. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Musikerin, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, aber lange nicht gesprochen habe. Der erzählte ich dann, ich mache jetzt Fun, und dann fragte sie mich so mehr oder weniger: Und was machst du beruflich? Und das ist ja auch bei Musikern dieser bekannte Witz, dass man auf eine Party geht und sagt, man wird dann gefragt, was man macht, und sagt man, ich mache Musik, und dann wird man gefragt, und was machst du tagsüber? Und das ist und da musste sie selbst immer lachen, weil sie dann merkte, sie stellt mir im Grunde genommen dieselbe blöde Frage, die sie selbst als Musikerin gestellt bekommt. Aber es ist bei so ein bisschen vergleichbar natürlich, weil natürlich einige auch denken, Journalismus wäre irgendwie so ein Hobby. Und ich könnte mich, glaube ich, auch über nichts mehr aufregen als über Menschen, die mich fragen, ob ich ihnen nicht mal umsonst irgendwie Texte schicken kann oder ein Abo, weil das ist natürlich, also niemand, das ist genau wie bei Musikern, die sich darüber aufregen, wenn sie nicht bezahlt werden für einen Auftritt. Es ist natürlich auch im Journalismus so, dass es natürlich einen Wert hat und dass es ein Beruf ist und dass der bezahlt werden muss. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile mentalitätsmäßig schon ein bisschen weiter als früher. Also gerade auch im digitalen Journalismus, dass Menschen das auf dem Schirm haben, dass man dafür Geld ausgeben muss, aber das war so eine Sache, wo mir klar wurde, dass es dann doch ein paar Überschneidungen gibt zwischen Journalismus und Musikern, dass das so als Hobby abgetan wird.
Ja, das ist eine schöne Parallelität. Was wünschen Sie sich ganz konkret aus Ihrem Maschinenraum als Herausgeber und Online-Chefredakteur, wenn Sie auf Ihr Magazin und die nächsten Monate und Jahre schauen? Also, was passiert bei Ihnen bis zum 20-jährigen Jubiläum?
Also ich hoffe, dass wir einfach noch vielfältiger werden, noch mehr Perspektiven zulassen, vielleicht auch Perspektiven zulassen, wo ich jetzt selbst sage, verpasst mir gar nicht. Und dass wir aber auch noch mehr Leute finden, die sich auch streiten wollen. Also wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer mal so auch so Debatten in Fun, wo sich auch Musiker zum Beispiel einfach auch über ganz konkrete musikalische Fragen gestritten haben. Also ich glaube, dieses ganze Rauskommen aus dem Ja, auch dieser Fassade, dass das jetzt alles, dass das irgendwie alles schön ist und gut ist und dass man also einfach das alles so ein bisschen durchbricht, da, das wäre mir schon einfach weiterhin ein großes Anliegen und dass natürlich einfach weiterhin viele Leute sich neu für diese Musik begeistern. Aber da bin ich eigentlich relativ optimistisch. Also ich bin jetzt kein Anhänger der Klassik stirbt aus Theorie.
Ja, also Long Live the Classical Music, das war klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Hartmut Oetsch.